Guten Abend zusammen. Ich freue mich jetzt auf den dritten Teil unserer Reihe. Ich habe einiges schon in den ersten beiden Sessions erzählt, aber in dieser Session möchte ich in einige Dinge hineingehen und die ich mit euch anschauen möchte über unseren Wandel mit Gott nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, als wir das bisher gemacht haben. Die meisten von euch haben schon viele Sachen zugehört und die suchen schon so lange Zeit danach, wie sie diese Botschaft umsetzen können, wie sie eine Beziehung mit Gott entwickeln können. Und ihr habt schon so oft seit ihr Wahrheiten begegnet, aber einige sind genau an der Stelle hängen geblieben. Ihr habt die Bücher gelesen, ihr seid überführt worden, ihr habt mich gehört, ihr habt Kies gehört, ihr seid überführt worden. Aber dann die Zeit zu finden, das wirklich umzusetzen, sodass ihr wirklich zur Buße kommt, und zwar an der Wurzelebene, und dass wirklich Veränderungen in eurem Leben sich zeigen, sodass etwas wirklich neu geworden ist. Und das ist das, was jetzt geschehen muss. Und das ist nötig, um geistlich wachsen zu können. Aber so viele Male kriegen wir das nicht umgesetzt. Wir sehen eine Wahrheit, wir schreiben sie vielleicht auf und vielleicht tun wir auch Buße auf der Frucht, auf der Ebene der Frucht, die wir sehen. Aber wir kommen nie zu dem Punkt, da wirklich hindurchzugehen bis zur Wurzel. Und deshalb rede ich so oft über das Motiv und die innere Haltung. Und in der letzten Session habe ich da schon drüber gesprochen, wo ich über meine Begegnung mit Gott gesprochen habe, meinen Zerbruch, wie ich mich in ihn verliebt habe und ihn einfach nur kennen wollte. Und das war wirklich so ein Schlüssel. Und ich habe darüber gesprochen, wie man das dann auch im Rückblick sehen kann, wenn man im Rückblick sieht, was zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war. Als ich anfing, war fast gar nichts für mich klar, außer, dass Gott mich liebte, so wie ich war und dass ich ihn liebte. Und dass ich ihn kennenlernen wollte. Das war alles, was ich wusste, und alles andere war noch unklar. Und dann habe ich davon gesprochen, dass mein Wunsch war, ihn zu kennen und dass ich dafür eine Schriftstelle brauchte, in seine Gegenwart kommen musste und mit ihm kommunizieren konnte. Und dann ging ich vor Gott, einfach mit meiner Bibel, nur mit der Bibel. Denn niemand anders konnte mir die Antworten geben, die ich brauchte. Und selbst, ihr habt keine Ahnung, was ich dafür gegeben hätte, wenn ich damals von jemandem ein Buch bekommen hätte, so wie meine Schafe hören meine Stimme. Das wäre so ein Unterschied gewesen, wenn ich das schon vor mir gehabt hätte, einfach schon ausgearbeitet, dass mir die Schritte zeigt für das, was ich brauchte, für diesen Wandel mit Gott. Und ich wusste, so komme ich zu ihm. Aber in der Weise hatte ich nichts. Und über solche Dinge habe ich auch gar nicht nachgedacht. Ich wollte einfach nur zu Gott. Und ich habe angenommen, er ist mein Herr. Und ich habe mich entschieden, ich werde ihn suchen. Und was ich schon gesagt habe, über Johannes 17, Vers 3, da wurde mir klar, es muss Bedingungen geben. Und ich habe gesagt, Herr, wenn es da irgendetwas in mir gibt, was hindert, zeig es mir. Oder wenn es irgendetwas gibt, was ich tun soll, was ich nicht tue, zeig es mir, ich werde es tun. Ich konnte ihn noch nicht so klar hören, dass er mir wirklich eine ganze Sache sagen konnte. Von daher habe ich dann die Bibel gelesen, nicht vom Verstand her, sondern ich habe einfach geglaubt, gesagt, Herr, zeig mir etwas. Überführ mich von etwas. Irgendetwas, was ich falsch mache, was ein Hindernis ist. Er hätte mir 10.000 Dinge sagen können, die ich falsch mache. Aber ich wollte ganz spezifisch wissen, was hindert mich, um Johannes 17, Vers 3 leben zu können. Das war mein ganzer Fokus. Und der Heilige Geist hat mir Dinge gezeigt, von denen ich Buße tun musste. Er hat mir Dinge gezeigt, wo ich vom Verstand sagen würde, das hat doch überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich da mir wünsche. Ich habe vielleicht ein bisschen gezögert, aber dann wurde mir klar, seine Wege sind nicht unsere Wege. Und dann habe ich mich einfach entschieden, ihm zu vertrauen. Das hat für den Verstand keinen Sinn ergeben, so wie ich das gestern gesagt habe. Es waren Dinge, die waren schwer. Und er hat mir Dinge gezeigt, die ich lassen soll. Ich wusste, okay, das ist falsch, aber was hat das mit dem ewigen Leben zu tun? Aber ich habe es dann einfach so gemacht, wie er es gesagt hat, weil ich ihn geliebt habe. Und ihr wisst, wie ich darüber spreche, wie es heißt, Liebe zu säen und zu ernten. Ich habe das nicht gewusst, aber ich habe einfach das getan, was er mir gesagt hat. Sondern ich wollte einfach nur auf seine Liebe antworten. Und das hat mich ermutigt, mich einfach noch mehr auszustrecken. Und wenn ich jetzt zurückschaue und ich erkenne, wenn irgendjemand da gewesen wäre, der diesen Weg vorher schon gegangen wäre, der zu der Zeit gelebt hätte und der so einfach schon wie ein Pionier das alles entdeckt hätte, was nötig ist, um Johannes 17, Vers 3 beständig in meinem Leben haben zu können. Das wäre was Wunderbares gewesen. Ich sage nicht, dass es niemanden in der Welt gibt, der das weiß. Ich sage nur, ich kannte niemanden, der das wusste. Und ich hatte nicht die Ohren hören zu können, dass Gott mir sagt, geh nach Timbuktu oder so. Da ist jemand. Es mag sicherlich sein, dass Leute gab, die das wussten, was ich wollte, aber es ist nicht generell verbreitet, dass Leute das wissen. Und deshalb hatte ich Hunger und Durst. Ich habe geklopft, ich habe gesucht und ich habe alles gemacht, was ich nur tun kann, um das zu bekommen. Und ich wollte mich durch nichts mehr ablenken lassen. Ich habe jeden Moment des Tages damit verbracht. Und zwar in der Bibel verbracht, vor Gott verbracht, um einfach nur zu suchen, wie komme ich hier zum nächsten Schritt. Und eine Sache, die mich echt verwundert war, ich hatte hier dieses Ziel, nach dem ich mich ausgestreckt hatte. Aber jedes Mal, wenn ich einen Schritt in die Richtung tun wollte, passierte irgendwas und ich war raus aus Gottes Gegenwart oder irgendwas passierte und ich konnte dann nicht mehr weiter vorwärts gehen. Und ich habe Gott dann gesucht und gesagt, zeig mir, was ich tun kann, um weiter vorwärts zu gehen. Und dann sagt er mir etwas und das dachte ich, das bringt mich gar nicht vorwärts. Auch wenn ich dann das gemacht habe, was er mir gesagt hat, konnte ich trotzdem nicht vorwärts gehen. Mir wurde zwar klar, es gab Gründe, warum ich nicht weiter vorwärts gehen konnte. Vielleicht gab es 4 oder 5 Gründe, die zwar an sich gar nichts mit dem Ziel zu tun hatten, nachdem ich mich ausgestreckt habe, aber es waren Taktiken von Satan, die mich gestoppt haben, irgendetwas tun zu können. Und er hat diese Taktiken benutzt und ich wusste noch nicht, was diese Taktiken waren und deshalb musste ich stehen bleiben und musste einfach diese Dinge erstmal herausfinden, die mich hindern und sie ausräumen und diese 4, 5 Dinge vielleicht ausräumen. Und da stecken Leute im natürlichen Denken fest, weil sie einfach im Natürlichen nicht diese Gründe herausfinden können. Und dann stecken sie irgendwo fest und sagen, oh, ich bin jetzt 40 Meilen weg von dem Punkt, wo ich angefangen habe. Aber ich habe mein Ziel nicht aus den Augen verloren, sondern ich habe das getan, was nötig war, sodass Gott mich zu dem Punkt zurückbringen konnte, wo ich war und dass ich dann 2, 3 Schritte losgehen konnte und dann konnte Satan mich mit irgendwas anderem stoppen. Und als ich anfing, das zu verstehen, wie das funktionierte, ab da ging es dann sehr, sehr schnell. Und dann wurde ich begeistert, weil ich wusste, das sind relevante Dinge. Am Anfang schien mir das überhaupt nicht relevant, was Gott da mit mir tat. Ich habe einfach nur mich entschieden, ihm zu vertrauen. Er hat mir auch nichts erklärt. Und wisst ihr warum? Denn wenn ich irgendwas in seinem Reich sehen wollte, muss es im Glauben gesehen werden. Es ist nicht möglich, Gott zu gefallen, als nur durch den Glauben. Wenn ich von Gott gerechtfertigt sein möchte und in seiner Gegenwart leben möchte, dann muss ich aus Glauben leben. Hängt alles von meinem eigenen Glauben ab, nicht von deinem Glauben, vom Glauben meines Vaters. Es geht um meinen Glauben. Ich kann euch natürlich Offenbarung geben von Dingen, die ich gelernt habe, aber ich kann nicht für dich glauben. Ich kann nicht für dich den Hunger und den Durst haben. Ich kann auch nicht diese Hartnäckigkeit haben, diese nötig ist, die ich damals hatte. Das kann ich nicht in dir produzieren. Du musst auch etwas da hinzufügen. Und jetzt erkenne ich, wenn ich zurückschaue, dass es wie so eine Arbeit eines Pioniers war, die ich tun musste. Ich habe Dinge ausgekundschaftet und ich habe Dinge entdeckt. Von dem Bildungsgrund, den ich hatte, habe ich in diesen Begriffen nicht gedacht. Aber das ist es, was letztlich passiert ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass ihr das versteht, denn ich kann nicht nochmal zurückgehen und jetzt sehen, was Gott da getan hat. Jetzt sehe ich die Bedeutsamkeit von dem, was er getan hat. Und ich sehe, welche Vorzüge das gebracht hat. Ich habe das geschmeckt. Aber damals habe ich das noch nicht völlig verstanden. Ich habe den Geschmack gespürt, wenn irgendwas funktionierte, aber ich habe nicht gesehen, wie wertvoll das war und wie viel Veränderung das gebracht hat. Und Gott hat mir eine Wahrheit gezeigt und das hat mir die Augen geöffnet und dann konnte ich etwas sehen und mich aus irgendeiner Lüge befreien, in der ich vorher festgesteckt hatte. Und am Anfang habe ich irgendwas falsch gemacht und der Heilige Geist hat mich davon überführt. Und ich habe gesehen, es war eine Lüge, die dahinter steckte. Das heißt, diese Wahrheit hat mich von dieser anderen Lüge jetzt freigesetzt. 2. Timotheus 2. Ich bin rausgekommen aus den Fallen, die Satan mir gestellt hat, an denen ich gefangen war, zu tun seinen Willen. Das heißt, ich konnte die Wahrheit sehen, aber ich konnte diesen ganzen Prozess noch nicht sehen. Denn ich war noch nicht in der Lage, ich habe das nicht alles im Verstand gemacht, ich habe einfach nur einen Fokus gehabt, 100% auf den Herrn und das zu tun, was er mir sagt, ob ich davon irgendwas verstehe oder auch nicht. Denn am Anfang hat er mir nichts erklärt. Und am Anfang habe ich gefragt, ob er es mir erklärt, aber er hat mir nichts erklärt und dann habe ich aufgehört zu fragen. Und jetzt später hat er mir Dinge erklärt. Aber zu der Zeit hatte ich einfach nur kindlichen Glauben. Ich habe ihm vertraut, ob er es mir erklärt oder nicht. Und ich habe das in lebensbedrohlichen Situationen unter Beweis gestellt. Es war immer noch etwas Unwissenheit da, wo ich hineingehe. Aber später hat er mir erlaubt zu sehen, welche Vorzüge das hatte, was ich jetzt gerade gemacht habe. Also er hat mir eine Sache gezeigt und später hat er mir noch 25 andere Vorzüge gezeigt, die das Ganze hatte. Also mir war zwar nicht klar, wo ich gerade hinging, aber es war ein Schlüssel für 25 andere Sachen. Und später ging das alles viel einfacher, weil ich dann den Schlüssel hatte. Und dann konnte ich durch eine Tür nach der anderen gehen, mit diesem gleichen Schlüssel der Wahrheit. Und das hat sich immer mehr ausgeweitet. Und diese ganzen Türen, die sich dann noch geöffnet haben, da habe ich dann vielleicht wieder neue Wahrheiten gefunden oder 5 neue Wahrheiten. Und die haben dann wieder den Schlüssel gegeben und das nächste aufgeschlossen. Weil das hat sich dann immer mehr ausgebreitet. Und dann wurde mir klar, das war die Aufgabe eines Pioniers. Also nicht ich, sondern der Herr durch mich. Und dadurch habe ich Dinge entdeckt und Dinge erforscht, die ich gar nicht gedacht hätte in der Weise. Ich wollte einfach nur zu Gott kommen und ihn kennenlernen. Und da möchte ich einfach heute noch viel mehr hineingehen und morgen in der nächsten Session auch. Denn ich möchte, dass ihr diese 3 Bereiche euch anschaut. Und dafür gebe ich euch jetzt erstmal die Definition von einem Pionier, von Entdecken und Erforschen. Und ich möchte euch da nur einen Teil der Definition geben. Ein Pionier ist jemand, der vorangeht, um Hindernisse auszuräumen. Oder ja, Dinge, die entgegenstehen, auszuräumen. Und für andere dann den Weg zu bereiten. Am Anfang war es der Heilige Geist und unser Herr, der vor mir herging. Und der das weggeräumt hat, was da im Weg stand. Und mir den Weg bereitet hat, Aber als er das getan hat und ich jetzt Dinge erforschen und erkunden konnte, oder wir sie zusammen erfunden und erkundet haben, also es ist wie wenn du mit einem Führer gehst, dann gehst du ihm zwar hinterher, aber du siehst dann die gleichen Dinge, die der andere sieht. Und das ist einfach so begeisternd, wenn du mit einem Wissenschaftler zusammen bist und du kannst an seiner Seite stehen und dann findest du diesen Schatz gemeinsam mit ihm. Und jeder ist total begeistert. Aber der, der nachher die Ehre dafür kriegt, ist der, der weiß, wo er graben musste. Also was auch immer ich selber dann entdeckt habe, ich konnte es nur entdeckt haben, weil der Heilige Geist mir gezeigt hat, wo es liegt und wo ich graben soll. Aber ich war jetzt ein Teil davon und konnte mitfeiern, mich mitfreuen. Aber davon habe ich auch gelernt. Also was Gott dann sprach, gesagt, dieses Hindernis werde ich ausräumen. Und wenn du dann jemand anders siehst, der an der gleichen Stelle ins Stolpern kommt, dann kannst du ihm auch helfen, dieses Hindernis auszuräumen, sodass er auch den nächsten Schritt geben kann. Und das ist das, was Jüngerschaft ist. Der erste Jünger ist, deshalb sagt auch die Schrift, folge mir, so wie ich dem Herrn folge. Und denn auf die Weise kannst du lernen. So wie wenn du mit einem Biologen arbeitest, dann lernst du von ihm die Dinge. Und dann lernst du, wo du graben musst und so weiter. Du schaust erstmal nur zu. Und Jesus selber sagt auch, die Werke, die ich tue, sind die Werke, die ich meinen Vater tun sehe. Und die Jünger haben das getan, was sie Jesus gesehen haben, was Jesus tut. Und dann ist der nächste Schritt, dass sie sagen, folgt uns, so wie wir dem Herrn folgen. Und wenn du dem Herrn, wenn du selber dem Herrn folgst, dann kannst du jemanden zum Jünger machen. Dann folgen sie dir, bis sie lernen, selber dem Herrn zu folgen. Und dann können sie wieder jemand anders zum Jünger machen. Und selbst wenn er es noch nicht völlig gelernt hat, das, was sie haben und wirklich entdeckt haben, das können sie dann schon an die nächste Person weitergeben. Diesen einen Schritt ist, du musst nicht alles wissen, sondern einfach nur eine Sache, wo du durchgegangen bist. Also diese Aufgabe des Pioniers ist, dass du vorangehst, dass du alle Hindernisse ausräumst für den, der noch nachkommt. Das ist der Zweck. Es geht gar nicht darum, nur den Weg für dich frei zu machen. Zu der Zeit habe ich nicht an irgendjemand anderen gedacht. Ich habe nur an mich gedacht. Ich wollte einfach nur zu Jesus kommen. Und zu der Zeit habe ich immer noch gesagt, ich wollte noch kein Prediger sein. Da hatte ich meine Meinung noch nicht geändert. Ich wollte überhaupt noch niemand anders helfen. Ich wollte einfach erstmal nur selber zu Jesus. Aber Gott hat mich in der Zeit schon vorbereitet, diese Aufgabe schon zu tun. Und das ist wirklich so lustig daran. Alles, was er in der Zeit gemacht hat, war, mich vorzubereiten, das zu werden, wozu er mich berufen hat auf diesem Erdboden. Die eine Sache, von der ich gesagt habe, dass ich das nie tun möchte. Und er zeigte mir einfach, ich bin in seiner Schule und er bereitete mich dafür vor, ein Prediger zu sein, wo ich noch nicht mal eine Ahnung hatte, in welche Richtung das geht. Das ist Gottes Sinn von Humor. Er hat wirklich einen Sinn für Humor. Gott wusste, dass ich ein Prediger sein würde. Ich hätte mir keine Sorgen darum machen müssen. Und deshalb war ich jetzt in dieser Aufgabe des Pioniers. Und das Nächste, was du tust, du fängst an, etwas zu erkunden. Und das Wort erkunden bedeutet, nach etwas zu suchen, Entdeckungen machen. Du suchst noch etwas, um eine Entdeckung zu machen. Um dann etwas genauer zu erforschen und anzuschauen. Also es geht hier jetzt erstmal nur um die natürliche Definition im natürlichen Bereich. Ich lese jetzt aus Webster und er hat oft biblische Referenzen. Zum Beispiel, Mose hat das Land Kanaan erkundet. Das heißt, Mose hat Kundschafter ausgestellt, um das Land zu erkunden. Das heißt, er hat sie vorhergesandt, dass sie das Land durchsuchen sollen. In jeder Weise durchsuchen. Also durchsuchen, wirklich genau zu erforschen, mit dem Ziel, die Wahrheit zu erkennen. So wie zum Beispiel in einer Wissenschaft Dinge in der Tiefe erforscht werden. Und das Entdecken, der Bereich des Entdecken, ist etwas aufzudecken. Und dann wird es zur Sicht gebracht. Und dann findest du das, wonach du Ausschau gehalten hast. Du entdeckst es. Und das ist das, was der Herr durch den Heiligen Geist in mir getan hat. Und ich hatte keine Ahnung. dass ich da ein Pionier war und Dinge erforscht und erkundet habe. Ich habe diese Worte nie benutzt und ich hatte auch keine Ahnung, was sie bedeuten. Aber in dem Kontext, was der Herr in mir tat, war der Heilige Geist der Leiter und alles, was er tat, war, mich da hineinzuführen in diese Entdeckung. Er hat es ja nicht selber entdeckt, er hat es sogar geschaffen. Das heißt, er kennt jeden Weg. Und ich bin ihm einfach gefolgt. Und für mich war es ein Pionieren. Und wenn ich Dinge gefunden habe, die Hindernisse waren, die mich von meinem Ziel abbrachen, dann habe ich das erkundet. Und dann habe ich jeden Bereich mir angeschaut. Und dann war ich jetzt nicht irgendwie engstirnig, sondern in dem Moment habe ich versucht, noch alles andere zu sehen, was dazugehört. Aber ich hatte ein Herz, was auf eine Sache ausgerichtet war. Ich wollte in seine Gegenwart kommen. Und das hat dann andere Dinge geöffnet. Und die Entdeckung, das war ja gewaltig, was ich dann alles entdecken konnte. Ich glaube, so wie Menschen auch heute von Anfang an diese Aufgabe des Pionierseins getan haben, Dinge zu erforschen, zu erkunden, zu entdecken. So war es von Anfang an. Oder zum Beispiel, wenn die Menschen das Feuer entdeckt haben. Das hat die Welt dann verändert in der damaligen Zeit. So etwas ganz Einfaches. So eine ganz einfache Sache. Und jemand anders konnte dann das übernehmen, was sie getan haben, irgendwelche Dinge zusammenzureiben oder was auch immer sie gemacht haben. Oder wie sie auch immer sie es am Anfang gemacht haben. Aber irgendjemand hat das dann genommen und hat das noch weitergebracht zum nächsten Level. Und dann wurde das, was früher gemacht wurde, dadurch ersetzt. Und jemand, der so diesen Sinn eines Pioniers hat und gerne Dinge erforscht und gerne mehr entdeckt, hat dann das wieder genommen, was schon vorhanden war, und hat das wieder weiterentwickelt zum nächsten Level. Und das hat jemand wieder weiterentwickelt und wieder weiter und weiter und so weiter und so fort. Das heißt, alles, worüber wir uns heute freuen oder genießen können in unserer Gesellschaft, und vor ein paar hundert Jahren waren die Dinge, die die Leute da entdeckt haben, da könnten wir heute noch nicht mal leben. Und für uns sind Dinge heute ganz normal, die für die Leute, für sie lächerlich gewesen wären. Die hätten gedacht, das ist irgendwo aus dem Weltall. Die hätten sich das nicht vorstellen können. Es ist einfach Schritt für Schritt. Jeder hat so ein kleines bisschen noch hinzugefügt. So wie zum Beispiel die ersten Mobiltelefone entwickelt wurden. Vor etlichen Jahren. So, wo jemand das erste Mobiltelefon entwickelt hat. Für uns wäre das heute völlig überholt. Aber davor waren große Zeitabschnitte, bevor die nächste Entwicklung stattfinden konnte. Und die Zeitabstände, die Schnelligkeit, bis die neue Entwicklung stattfindet, die ist immer schneller geworden. Und heute sind das nicht einzelne Personen, heute sind das ganze Gruppen von Wissenschaftlern. Hunderte, tausende Ingenieure arbeiten an einem einzigen Ziel. Und dann, egal ob du zu Apple gehst oder was die anderen Bereiche sind, die haben doch nicht nur eine Person, die in der Entwicklung weiterarbeitet. Sie stellen jeden an, überall aus der Welt, wenn sie die klügsten Köpfe sind, ob sie Amerikaner sind oder nicht. Und die wollen doch nicht von einem abhängen, die haben viele. Und sie sind dann immer in Eile und sagen, nicht noch 6 Monate, sondern wir wollen sofort die nächsten 5 Entwicklungsschritte haben. Und man arbeitet immer mehrere Generationen schon voraus, und zwar in allen Bereichen auf der Welt. Beim Militär ist es natürlich noch stärker, dass man versucht, die modernste Technologie zu haben. Es kostet einfach viel mehr. Es kostet einfach mehr, aber es ist egal, wenn man will was Besseres haben, was alle anderen haben. Und wenn wir nicht was Besseres finden, aber wenn jemand kommt, der etwas Besseres hat, dann machen wir doch nicht das Alte weiter, dann nehmen wir das Neue. Und dann dauert es wieder eine Zeit lang, bis wir zu dem Level kommen. Und das sind Dinge, die allein schon Menschen tun. Aber wie sieht es in unseren Gemeinden aus? Das ist das, was die Welt tut. Natürlich gibt es dazwischen auch Christen. Und es gibt auch viele Christen, die in diesen Berufen in der Welt arbeiten. Und oft benutzen sie nicht, was ihnen als Christen zur Verfügung steht, sondern benutzen die gleichen Methoden, die Menschen benutzen, die verloren sind, sodass sie nicht wirklich einen Vorteil haben. Aber wenn du ein Christ bist und Gott dich in den Bereich der Wissenschaft berufen hat, dann hast du keine Ahnung, was du für ein Potenzial hast, wenn Gott dich in diesem Bereich, wenn Gott dich in dem Bereich berufen hat. Denn das, was Gott weiß, ist Lichtjahre über das hinaus, was Menschen wissen. Und du brauchst einfach nur seine Autorisierung, um das tun zu können, um das passieren zu lassen. Aber Gott sieht nämlich das Ende immer schon von Anfang an. Das heißt, er sieht alles schon. Und wenn es dir schädlich wäre, warum würde er es dir geben? Also du musst es natürlich rechtmäßig einsetzen. Also diese Aufgabe, Pionier zu sein in der Entwicklung, in der ganzen Welt, bei den ganzen Nationen. Also gerade in den neueren Ländern. Ganz oft. Also es gab Leute, die wurden in Europa nicht anerkannt. Die waren ausgestoßen. Nicht alle, aber ein großer Teil von ihnen war Christen. Das waren keine Heuchler, das waren echte Christen. Und die hatten die Heuchler waren, waren von ihnen Anstoß an ihnen. Und sie wollten einfach nur diese Freiheit, den Herrn anzubeten, ohne dass jemand ihnen das mit dem Leben droht. Das war nicht alle, aber das war ein hoher Prozentsatz von Christen. Ah, und diese Menschen, die hier in Europa keinen Stand hatten, die gingen dann nach Amerika. Und das war ein ganz großer Anteil Christen, natürlich nicht alle Christen, aber deshalb haben sie einfach haben dann die Gottesfurcht mit in die Verfassung gebracht. Und deshalb hat Gott diese Nation so sehr gesegnet, weil die Gründer in die Verfassung einfach die Gottesfurcht mit hineingebracht haben. Ich möchte damit nicht die Vereinigten Staaten erheben, aber wir haben keine Ahnung, was für einen Segen oder was für einen Vorzug wir hatten dadurch, dass wir Gott mit in die Verfassung genommen haben. Aber es gab in unserem Land viele Menschen, und es gibt Menschen, die sind keine Christen und die sehen gar nicht, welchen Vorzug es hatte, dass wir als christliche Nation begonnen haben. Und ich sehe mich selber auch als so einen Pionier, der viele Dinge entdeckt und erforscht hat und entdeckt hat. Und ich möchte jetzt über eine Person sprechen, den einen Namen, den viele in der Welt kennen, Thomas Edison, Er wurde angesehen, dass er mehr Erfindungen entwickelt hat als jemals irgendjemand in der Geschichte. Und das ist sehr bedeutsam. Und ich bin auch nicht heute hier, um Thomas Edison zu erheben. Wenn du die meisten Menschen gefragt hättest, und du fragen würdest, wofür ist Thomas Edison bekannt, dann würden die meisten Amerikaner sagen, er hat die Glühbirne entwickelt. Und das wird ihm oft zugeschrieben, aber die Glühbirne hat er gar nicht wirklich entwickelt. Die Glühbirne wurde von jemandem in England entwickelt, schon lange Zeit vor ihm. Aber es hat nicht funktioniert. Also noch nicht, es konnte zwar, es hat zwar Licht produziert, aber es war noch nicht verfügbar, also nutzbar. Und Thomas Edison hat da angeknüpft, wo der andere aufgehört hatte. Und hat angefangen, eine Glühbirne weiterzuentwickeln, die der Menschheit geholfen hat. Die dann auch für den Handel bedeutsam war. Die also benutzbar war. Er war nicht nur ein Erfinder, er war auch Geschäftsmann. Und er wurde am Ende auch sehr reich. Er wurde 1847 geboren. Und in seiner Lebenszeit, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier die Zahlen habe, hat er 1093 US-Pence. Und über 2000 weltweite Patents empfangen. Er hat die allgemeine Elektrizität gestartet. Und ich kann jetzt nicht in all das hineingehen, was er entwickelt hat. Aber das sind alles Dinge, die unsere Welt verändert haben. Dinge, die uns erlauben, das zu tun. Dinge, die wir heute tun, die hat er vor so vielen Jahren entdeckt. Und manche davon Mitte des 18. Jahrhunderts oder Beginn, Anfang des 19. Jahrhunderts, bevor er gestorben ist. Also er hat diese Glühbirne jetzt entwickelt mit einem Glühfaden, der eben beständiger gebrannt hat. Er hat nicht gefragt, warum hat der andere nicht funktioniert, sondern hat einfach mit Versuch und Irrtum Dinge ausprobiert. Er hat alle möglichen Glühfäden ausprobiert, die dann nicht funktioniert haben. Und der Tausendste hat dann funktioniert. Aber 999 hat nicht funktioniert. Und ein Freund von ihm war Henry Ford. Geh nochmal einen Schritt zurück. Er hatte diese Glühbirne entwickelt. Und dann gab es da eine Versammlung, wo er das... Und dann konnte er eine Straßenlaterne anleuchten. Aber wie soll das jemandem helfen, der woanders wohnt, wie zum Beispiel in Oklahoma oder in Europa oder jemand in einem anderen Staat? Also das konnte noch nicht Dann hatte er endlich eine Glühbirne, die funktioniert, aber das half ja noch nicht, wenn es noch nicht jeder benutzen konnte. Und deshalb musste er jetzt erstmal noch was anderes erfinden. Sein Ziel war nämlich, dass jeder, sein Ziel war, dass jeder Licht in seinem Haus haben kann. Dass dein Ziel war, die Häuser zu beleuchten und nicht nur eine Glühbirne zu erfinden. Aber wie kannst du das machen? Wie bringst du jetzt das Licht zu den Leuten? Und dann war das wahrscheinlich das Allerwichtigste von all den Dingen, die er erfunden hat. Er hat ich muss das gerade nachgucken. The Power Grid erfunden. Also ich glaube, die Hochleistungsverbindung, die Überlandleitung. Und das alles schon im 18. Jahrhundert. Und später wurde Henry Ford ein guter Freund von ihm. Und er wollte ein Auto für die Menschen entwickeln. Und die hatten noch keine Möglichkeit, das Auto innen drin zu starten, sondern man musste außen irgendwo kurbeln, um das Auto in Gang zu bringen. Und entweder konntest du das oder wurdest halt in Schwierigkeiten. Das heißt, du musstest immer aussteigen, um das Auto wieder neu in Gang zu bringen. Und als er dein Freund war von Ford, von Henry Ford, also da musste immer einer aussteigen und hinten das Auto ankurbeln. Und dann hat er die Batterie entwickelt, die wieder aufladbar ist. Und das war noch entscheidender als die Glühbirne. Weil da hat er 10.000 Mal versucht, bis er das entwickelt hatte. Aber als Menschen dann zu ihm gesagt haben, nachdem er 10.000 Mal es eben nicht geklappt hat, sagte er, ich habe nie versagt. Sondern ich habe 10.000 Dinge entdeckt, die eben nicht funktionieren. Und das waren wichtige Entdeckungen. Und manchmal musst du zuerst herausfinden, was nicht funktioniert, bevor du herausfindest, was funktioniert. Und dann würde man vermuten, dass dieser Mann eine sehr hohe Ausbildung hatte und sehr hohe Bildung vorweisen konnte. Und dass er irgendwie einen sehr hohen Abschluss oder mehrere Abschlüsse hatte, weil er eben in so vielen Bereichen sich auskannte. Denn die Leute, die damals die hohen Titel hatten, die konnten diese Probleme nicht lösen. Und dann fragt man sich, was für eine hohe Bildung mag er gehabt haben? Und er war noch nicht in der Schule, bis er 7 Jahre alt war. Und wisst ihr, wie lange er in die Schule ging? 12 Wochen. Und er war so ein Chaos und immer so abgelenkt, dass der Lehrer der Mutter sagte, ich kann den Jungen nicht hier ertragen. Und er war nur 12 Wochen lang in der Schule im ersten Schuljahr. Und seine Mutter hat ihn dann zu Hause unterrichtet, von dem Moment an. Seine Mutter hat ihm Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht. Und als sie ihm beibrachte zu lesen, und hat sie ihn ermutigt, alles zu lesen, was er nur finden kann. Und von dem Moment an hat er sich selber Dinge beigebracht. Und er hat 4 simple Prinzipien gehabt, die seine liebende Mutter ihm beigebracht hatte. Das erste war, sei niemals entmutigt, wenn du versagst. Lerne davon und mach weiter. Das hat seine Mutter ihm gesagt. Und das ist die Art und Weise, wie er später diese vielen Entdeckungen gemacht hat, weil er nicht aufgegeben hat, wenn etwas nicht funktioniert hat. sondern er war ermutigt, weil er eine Sache mehr wusste, die nicht funktioniert. Er hat einfach davon gelernt und dann ging er weiter. Das ist Punkt Nummer zwei. Lerne gleichzeitig mit Kopf und Hand. Sondern sitze nicht nur rum und denk über Dinge aus. Denk über Dinge nach, sondern mach es. Das dritte. Nicht alles, was wichtig ist im Leben, kommt aus Büchern, sondern erfahre und erforsche die Welt, erlebe die Welt und lese nicht Bücher über die Welt, sondern entdecke sie selbst. Und der vierte Punkt, hör nie auf zu lernen. Lies die gesamte Bandbreite von der Literatur. Und als er anfing, Dinge zu entwickeln, da wurden sie sauer auf ihn, weil er nicht die normalen Abschlüsse hatte, weil er nicht die ganzen anderen Doktortitel hatten, die anderen hatten. Aber er hat einfach immer irgendwas Neues entdeckt. Und die Dinge, die er begonnen hat, und andere hatten vielleicht eine gute Idee, aber sie kamen bis zu einem bestimmten Punkt und kamen nicht weiter. Und er begann dann da, wo sie aufgehört haben. Und er hat einfach da angefangen, wo sie aufgehört hatten und hat es dann zu Ende geführt. Und ich möchte jetzt auch nicht Edison erheben. Und er war gar kein Christ. Da spreche ich später noch ein bisschen drüber. Er hat geglaubt, dass es einen intelligenten Schöpfer gibt. Also er war bewusst, dass nicht er selber all diese Dinge entdeckt hatte. Er wusste, es gibt eine höhere Intelligenz irgendwo, die ihm diese Ideen schenkt. Das heißt, seine Einstellung war, und der Grund dafür, warum ich das weitergebe, ist, dass ich denke, dass jeder Einzelne von uns sollte sein, dass jeder Einzelne von uns so ein Pionier ist, der Dinge erforscht und erkundet im Reich Gottes und in den Geheimnissen des Neuen Testaments. Denn so viele Male, nicht mal die Prediger, haben eine Ahnung, was von Gott alles kommt. Etwas, das er für die Menschheit machen möchte. Also das heißt, wenn er niemanden fand, dem er diese Dinge geben kann, hat Gott einfach aus seinem Mitleid irgendjemand anders gegeben, dem er das gegeben hat. Eigentlich wollte er es uns geben, seinen Kindern. Aber dann hat es jemand anders gegeben. Und wir sollten Dinge entwickeln können in der Gesellschaft. Aber wenn wir das nicht machen, wenn wir zu faul geworden sind und ihm nicht die Möglichkeit geben, uns zu gebrauchen, dann benutzt er eben jemand, der ihn nicht mal kennt. Und deshalb spreche ich immer wieder darüber, dass am Anfang mein Motiv einfach nur meine Liebe war. Und meine Haltung Gott gegenüber und meine Haltung dieser Welt gegenüber. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also Gott gegenüber. Jesus ist der, von dem er sagt, dass er ist. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Schöpfer. Alles war durch und für ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist der Herr. Er ist der Herr über die ganze Erde, alles im ganzen Universum. Und nicht nur von den Christen, er ist über das ganze Universum Herr, ob wir das anerkennen oder nicht. Und unsere ganze Rebellion gegen Gott, die wird nur eine gewisse Zeit halten, bis er eines Tages sagen wird, genug ist genug. Wisst ihr, wie viel Geduld der Vater hat? Über tausende von Jahren ist er Geduld. Aber er wird so lange Geduld sein, bis der Kelch seines Zornes voll ist. Und dann wird er seinen Sohn zurücksenden. Und dann wird er der Herr dieser Erde sein. Und dann braucht ihn niemand dafür zu wählen. Er braucht keinen Präsidenten oder niemanden dafür. Er wird der Herr über diesen Planeten sein. Wenn du das nicht glaubst, ich glaube das. Wenn ich das lese im Wort Gottes, alles, was da steht, wer Gott ist, das gilt für mich, ob ich das verstehe oder nicht. Wenn Jesus etwas sagt, entweder direkt oder durch einen der Apostel oder durch den Heiligen Geist, die das eingegeben haben, und wenn der Heilige Geist es bestätigt hat, dass das von ihm ist, dann ist das für mich klar. Dann steht das ein für alle Mal für mich fest. Dann brauche ich das nicht zu verstehen. Ich vertraue Gott von meinem ganzen Herzen, schon da, als ich ihn nicht kannte. Diese Entscheidung habe ich getroffen. Du kannst glauben, was du glaubst. Jemand kann die dümmsten Dinge, die man sich nur vorstellen kann, glauben auf diesem Erdboden, zum Beispiel über falsche Götter. Und dann straucheln die Christen, dem echten Gott Glauben zu schenken. Und manche Christen haben so viel weniger Glauben in den echten Gott, als manche Leute in ihren falschen Götter haben. Und die würden sterben für ihren falschen Glauben. Und die Christen sind nicht mal bereit, mal einen Weg zu gehen, der ein bisschen unbequem ist für ihren Gott. Und wenn ich jetzt so da durchgehe, dann sehe ich, dass einiges von seiner Haltung auch meine Haltung ist. Und vielleicht auch von deiner Haltung ist. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren, ob das eine Einstellung ist, die du hast. Oder eine Einstellung ist, über die du nachdenkst, dass du sie haben möchtest. Das ist ein... Und das bezieht sich jetzt nochmal auf Thomas Edison, denn seine Einstellung war das, was es ausmachte, wer er war und wie erfolgreich er werden konnte. Und diese Einstellung, ja, wenn ihr daran denkt, in meinem Zeugnis, wie viel Zeit ich vor Gott gebraucht habe, wo nichts anderes für mich gezählt hat, diese Hartnäckigkeit, mit der ich Gott gesucht habe, was meint ihr, wo das herkam? Wisst ihr, Gott hat mich dahingestellt, wo ich aufwachsen sollte. Dort auf der Farm, dort in dieser ländlichen Umgebung. Mit diesem Vater, der ein Landprediger war und so ein starkes Beispiel für ihn war. Und er hat Menschen in mein Leben gebracht, die meinen Charakter beeinflusst haben. Aber da waren Dinge, die hatte Gott schon mich in hineingelegt, bevor ich überhaupt geboren war. Es hat sich zwar nicht immer so gezeigt, wie Gott es beabsichtigt hatte, aber die, die mich kennen, sollten da nicht mehr dran zweifeln, wie stur ich bin. Ich bin jetzt immer noch genauso stur, oder es hat sogar noch zugenommen. Aber das ist etwas, was Gott mir gegeben hat. Und meistens sieht man stur als negatives Wort. Denn am Anfang habe ich das gebraucht, um mit Sturheit Gott zu widerstehen. Aber als er in mein Leben kam, da habe ich diese Sturheit, und mir fällt da kein besseres Wort ein, vielleicht eine Hartnäckigkeit, habe ich das so verwandelt, dass ich diese Hartnäckigkeit hatte, um Gott zu suchen. Das bedeutete, niemand wird jetzt mich davon abhalten. Selbst der Teufel wird mich davon nicht abhalten. Er wird mich nicht mehr nervös machen. Und Menschen werden es auch nicht schaffen. Denn ich brauche weder die Anerkennung von dem Teufel noch von den Menschen. Auch wenn viele Menschen sich aufgeregt haben über mich. Das heißt, sie haben gegen mich gekämpft, weil ich nicht diese Titel hatte, die sie hatten. Und was denkst du, was deine Qualifikation ist? Die Dinge Gottes weiterzugeben. Das heißt, Gott ist der, der lehrt, und Gott ist der, der autorisiert. Also wenn er mich einstellt, kann niemand mich entlassen. Ich bin nicht in eine menschliche Schule gegangen. Und die Leute denken so schnell, weil ich nicht auf der Bibelschule war und keinen Doktortitel habe, dass ich dann ungebildet bin. Aber ich bin auch in die Schule gegangen, aber ich war in der besten Schule des ganzen Universums. Und das ist die Schule Christi. In diese Schule kannst du nur hinein, wenn du zumindest Christ bist. Aber du kannst auch nicht beständig zur Schule gehen. Und du kannst dort nicht bleiben in der Schule, wenn du nicht ein geistlicher Christ bist. Das heißt, du hast es aufgegeben, selber Herr zu sein. Sondern du musst an den Herrn glauben, von ganzem Herzen. Und das wirklich akzeptieren, dass er der Herr ist und dass du ihm vertraust. Und dann kannst, wenn du das nicht akzeptierst, kannst du nicht systematisch durch diese Schule gehen. Du kannst zwar Buße tun und kommst zurück in seine Gegenwart und tust wieder Buße und kommst wieder zurück in seine... Ja, aber bei mir war es so, dass ich jeden Tag stundenlang in seiner Klasse saß, bis er gesagt hat, jetzt ist, läutet die Schulglocke und jetzt ist Zeit, auf den Schulhof zu gehen, was zu spielen oder was auch immer er gesagt hat. Und das habe ich getan. Ich bin so lange vor ihm geblieben, bis er gesagt hat, das reicht jetzt für heute. Es ging weiter und weiter und weiter, lange Zeit immer. Und am Anfang war es so, ich habe eine Sache erkannt und boom, ich war plötzlich nicht mehr in seinem Reich. Also diese ganzen Tricks, die der Teufel hatte, die musste ich entdecken, wie er das überhaupt schafft. Und die musste ich ausräumen, bis er mich nicht mehr rausziehen konnte aus Gottes Gegenwart. Ich möchte einfach nur so Edison als Beispiel sagen, diese Charakteristika, die dir auch helfen, diese Dinge zu entwickeln. Erstens, unsere größte Schwäche liegt darin, dass wir aufgeben. Und der beste Weg, Erfolg zu haben, ist immer zu sagen, ich mache es noch einmal. Wenn du aufgibst, das ist deine größte Schwäche. Du denkst vielleicht, du hast noch 50 andere Dinge, die noch schlimmer sind in dir. Aber es stimmt nicht. Wenn du aufgibst, ist es das Schlimmste. Das ist die größte Schwäche. Du musst da deine Haltung verändern. Das, was du versuchst zu bekommen, ist es wert. Das ist es wert, dass du erstmal 10.000 Dinge ausräumen musst, die nicht funktionieren. Und so viele Christen versuchen ein oder zwei Dinge und die funktionieren nicht und dann geben sie auf. Als Jakob mit dem Engel Gottes gekämpft hat und er gesagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er hat gesagt, ich höre nicht auf, bis ich diesen Segen empfange. Das ist Hartnäckigkeit. Und Jesus sollte da unser Beispiel sein, auch in dieser Hartnäckigkeit, die er hatte. Denn er war noch beharrlicher, ist vielleicht das bessere Wort, er war noch beharrlicher als irgendjemand anders auf diesem Erdboden. Und meine Mutter... Und seine Mutter, also er hatte sie zu sich genommen, als sie gesundheitliche Probleme hatte. Und immer wenn sie ihm irgendwas gegeben hatte, dann gab er es ihr zurück. Und dann sagt sie, du bist scheinbar die stureste Person auf diesem Erdboden. Und sie sagte, du bist die stureste Person auf der Erde. Und er sagte, rate mal, von wem ich das habe. Und sein Vater war auch jemand, der mit so einer Hartnäckigkeit Gott gedient hat. Also wenn irgendetwas nicht das hervorbringt, was du wolltest, heißt es nicht, dass es unnötig war. Und immer wenn du irgendwas versuchst und du tust etwas und du suchst Gott Und dann gibst du auf, weil es nicht geklappt hat. Was du bist, wird zeigen, was du tust. Was du bist und was du tust. Und geistlich ausgedrückt heißt es, was du in deinem Herzen glaubst, das regiert dich und das ist das, was du tust. Und das nächste ist, die meisten Gelegenheiten werden von den meisten Menschen versäumt. Gelegenheiten werden von den meisten Menschen versäumt, weil es zu sehr nach Arbeit aussieht. Gibt es nicht viele Christen, die dieses Problem haben? Und ich bringe dir Wahrheit, du bekommst eine Vision, du hörst meine Geschichte, du möchtest es, aber es klingt dir zu sehr nach Arbeit, weil du etwas tun musst. Du musst dein Fleisch ausräumen. Du musst lesen, du musst studieren, du musst den Herrn suchen. 2. Timotheus 2, 15. Ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, weil er das Wort Gottes recht auslegt. Als ich Gott gesucht habe und er mir irgendetwas gezeigt hat, ob es ein Prinzip war oder eine Lehre war oder eine Wahrheit war, dann hat er mir nicht nur die eine Sache gegeben. Und dann habe ich meine Bibel genommen und habe jeden Vers nachgelesen, wo dieses Wort vorkam, im Alten und Neuen Testament, im Griechischen, im Hebräischen, und die Bedeutung nachzugucken. Und ich habe nicht nur die Bedeutung von jedem Wort nachgeguckt, sondern auch die verschiedenen Bedeutungsschatten dieses Wortes. Und dann habe ich ihn gefragt, welche Bedeutung dieses Wort an der Stelle hat, wo er es gesagt hat. Und mein ganzer Tisch lag voll mit Blättern und Zetteln, wo ich über diesen einen Gedanken, den Gott mir gegeben hat, nachgesonnen habe. Diese eine einzige Sache. Sieht das nach Arbeit aus? Es war keine Arbeit für mich. Mir hat das Spaß gemacht. Wenn du etwas genießt, dann ist das nicht Arbeit. Und Dinge, wenn du irgendwas erforschst und daran Freude hast, dann brauchst du vielleicht viel Energie, aber es macht dir Freude. Oder wenn du beim Sport bist, das ist auch viel Arbeit, wenn du dich qualifizieren möchtest für eine bestimmte Sportart. Die drei wichtigsten Dinge, um irgendetwas zu erreichen, sind harte Arbeit, dranbleiben und gesunder Menschenverstand. Und viele Menschen sind so intellektuell, dass sie keinen gesunden Menschenverstand haben. Der fünfte Punkt, um ein Genie zu sein, braucht man 1%, ein Genie ist 1% Inspiration und 99% Respiration. Ich habe nicht einen Tag meines Lebens gearbeitet, es war alles Spaß und Freude. Kennt ihr mein Zeugnis, wo ich sage, für mich war das Spaß, mit dem Herrn Dinge, ein Abenteuer zu erleben. Das war nicht Arbeit. Ich habe den ganzen Tag irgendwo gearbeitet, und es war viel Arbeit, aber ich konnte nicht abwarten, bis ich dann noch Stunden mit dem Herrn verbringen konnte, weil das meine Freude war. Ich habe Freunde, die einen Overall tragen, die würde ich nicht tauschen gegen alle Könige dieser Welt. Ist doch interessant, oder? Ich habe nie irgendwas aus Zufall gemacht. Aber meine Erfindungen kamen nicht durch Zufall, sondern sie kamen durch Arbeit. Und viele arbeiten bis zu dem Punkt, wo sie entmutigt werden. Aber hier ist nicht der Punkt, entmutigt zu sein. Er hatte viele Werte. Und er sagte, der Hauptzweck des Körpers ist es, das Gehirn herumzutragen. Du kannst deinen ganzen Körper vom Gehirn abwärts und du verdienst nur $2 am Tag oder du benutzt den Teil, der über deinen Schultern liegt und du kannst alles Geld der Welt verdienen. Du bist... Und so viele Christen wissen nicht, was ihnen gegeben ist, was sie bekommen haben, nämlich das ewige Leben, als du ein Kind Gottes geworden bist. Eine große Idee zu haben, wenn du eine große Idee hast, dann hab noch mehr davon. Also nicht ich muss die guten Ideen haben, sondern er gibt mir die guten Ideen. Aber wenn du das nicht kannst, und dann hat Gott Barmherzigkeit und schenkt ihm eine gute Idee. Und wenn er eine gute Idee hat, dann hat er danach gehandelt. Und er hat Ideen empfangen, bis er eine gute bekommen hat. Und er wusste, es kommt von jemand anders. Er konnte es zwar nicht erklären, aber er sagt, es gibt eine höhere Intelligenz, die uns das gibt. Und der Wert, der nächste Punkt, der Wert einer Idee liegt darin, sie zu gebrauchen, sie zu benutzen. Zeige mir einen komplett zufriedenen Menschen und ich zeige dir einen Versager. Und es geht darum, immer wieder zum Nächsten weiterzugehen. Und das war ungefähr 1860, also nach dem Bürgerkrieg. Und er hat viel Geld damit verdient. Und das Erste, was er entwickelt hat, war ja vielleicht 20, 22. Und er hat damals seine Idee verkauft für $40,000 und das war 1860. Er wurde dann sehr reich und hatte vielleicht hunderte von Millionen von Dollar. Aber er hat ganz arm angefangen. Sein Vater war krank geworden, seine Mutter war in einem schlechten Zustand. Und er musste ja arbeiten als Kind. Er hat nur eine Zeitung verkauft. Aber nach kurzer Zeit hat er seine eigene Zeitung gehabt. Und dann hat er angefangen, gute Dinge in die Zeitung zu schreiben. Die Leute mochten das und kauften dann seine Zeitung. Man mag denken, dass das Geld, das jemand für eine Empfindung bringt, das Entscheidende ist, aber die größte Freude ist es und die wirkliche Belohnung ist und die wirkliche Belohnung ist das, wenn man sieht, dass es Erfolg hat. Denk darüber nach. Und jemand sieht vielleicht etwas und denkt, oh, das ist großartig, das könnte ich machen. Aber meine Erinnerung ist, all das, was ich da investiert habe, alle Entdeckungen, die ich gemacht habe, die ich zusammensetzen musste, bis diese Sache funktioniert hat. Das nächste, es gibt viel mehr Gelegenheit als Möglichkeit oder Fähigkeit. Das betrifft bestimmt uns Christen. Im Reich Gottes haben wir so viele Gelegenheiten, die uns zur Verfügung stehen, wo du aber nicht die Befähigung hast, es oder nicht die, das ist zu tun. Und nur Gott kann dir das geben, der dir das. Gott hat dir das Potenzial gegeben, aber Gott kann dir die Fähigkeit geben, dieses Potenzial auch auszufüllen. Und wenn ich mich völlig entschieden hatte, dass das Ergebnis es lohnt, dann habe ich Versuch nach Versuch gestartet, bis ich das abgeschlossen hatte. Und so habe ich auch gelebt. Wenn ich eine Wahrheit gehört habe, wenn der Heilige Geist mir etwas gezeigt hat, wenn der Heilige Geist mir eine Offenbarung gegeben hat von etwas, was ich haben kann, und dann würde ich hingehen und das alles tun, was er mir zeigt, bis er mir das geben kann. Und Folgendes mag ich sehr. Es ist sehr offensichtlich, dass wir nicht wirklich, dass wir nicht mal 1%, dass wir, selbst wenn wir 1 Million wissen, wissen wir nicht mal 1% von irgendwas. Und das sagt ein sehr kluger Mensch. Und er sagte auch folgenden Satz. Und da geht es darum, um seine Haltung gegenüber der Wissenschaft, Wissen, die so viele Theorien hatten, aber nichts beweisen konnten. Bis ein Mensch nicht einen Grashalm herstellen kann, wenn es irgendeinen Weg gibt, wo es besser machen kannst, dann finde ihn. Das steht ja auch am letzten Vers aus 1. Korinther 12. Es gibt immer noch einen höheren Weg. Ich will dir noch einen besseren Weg zeigen und dann suche ihn. Wo ist der bessere Weg? Und mit folgendem Satz über ihn möchte ich schließen. Edison war zwar kein Christ, als er diese Dinge erfunden hat, aber hört euch, was er glaubte. Und er sagte, alle Religionen sind... Und warum glaubt ihr das? Wegen ihrer Frucht. Ihr Gott ist der, der sie sagen, der er ist. Und warum können sie dann nichts tun? Wenn du einem intelligenten Gott dienst, der doch das ganze Universum geschaffen hat, warum kann er dich nicht Dinge lehren? Und das, was du tust, zeigt mir nicht, dass du wirklich einen intelligenten Gott hast. Denn die Gemeinde heute ist eine schlechte Werbung für den Herrn. Und Menschen wie er, die nicht mal Christen waren und eine bessere Einstellung hatten, konnte mehr entwickeln als Christen haben. Wo sind heute diese Pioniere, die das erforschen, was in seinem Königreich, Gottes Königreich, uns zur Verfügung steht? Aber er sagte auch, ich glaube, dass alleine schon die Chemie, die Zeichen der Chemie beweisen, dass es einen intelligenten Schöpfer geben muss. Wir haben noch gerade an der Oberfläche gekratzt von dem Wissen, das wir da sehen können. Und wir stehen immer vor noch viel größeren Entdeckungen. Und was uns einfach immer noch größere Dinge zeigen wird. Und ja, dass es da einen intelligenten Schöpfer gibt. Ist das nicht erstaunlich? So wie... So wie der gesagt hat, ich glaube an den unbekannten Gott. aber nicht erkannt hat, dass es der Gott ist, an den wir glauben. Und jetzt denke ich, ist es Zeit, für die Zeit anzugucken, die wir noch haben, Dinge zu erforschen, erkunden und Pionier zu sein, nämlich die Geheimnisse des Neuen Testaments und des Reiches Gottes. Es ist wirklich eher zu erforschen. Wir haben noch eine weitere Session. Und dann werde ich da hineingehen in noch einige Dinge, die Gott mir als Pionier gezeigt hat, die ich erforschen sollte und die ich entdecken sollte. Denn das ist die Art und Weise, wie alles, was in meinen Büchern steht, gekommen ist. Und dann kannst du erkennen, wie das gestartet ist und warum das so passiert ist. Weil das dann dir hilft, damit weiterzugehen. Es reicht nicht, eine Sache nur zu hören. Aber es ist noch viel wichtiger, sie zu tun. Jakobus 1, 21 und 22. Ja, ich möchte noch ein bisschen was sagen, aber ich glaube, in der letzten Session werde ich dann darüber sprechen, über die Dinge des Entdeckens und Erkundens, die die Apostel und die erste Gemeinde getan haben. Und dann zu gucken, wo ist der Nächste, der das weiterführt. Denn die Realität ist, dass die Gemeinde als Ganzes, ich sage nicht, dass es da keine Ausnahmen gibt, aber ich sage so, als Ganzes ist nicht mal annähernd nahe an dem, wo die erste Gemeinde war. Was sie erkannt haben, was sie gesehen haben, was sie herausgefunden haben für uns. Wir haben das nicht mal weitergeführt, geschweige denn, dass wir darauf aufgebaut hätten. Und dafür gibt es Gründe. Ich hatte keine Ahnung für diese Gründe. Es war nur erstaunlich für mich, wenn ich zurückging an den Anfang, was diese Apostel entdeckt haben, was uns gegeben ist, wie unser Erbe, wie die Gabe des ewigen Lebens. Und ich habe danach mich ausgestreckt, wie ich das umsetzen kann, und niemand war da, der mir das erklären konnte oder mir sagen konnte, wie ich das tun konnte. Sie haben nicht nur das nicht gehalten, was schon da war, sondern das sogar noch verloren, was schon da war, und sind keinen Schritt weitergegangen. Also als ich anfing, warum hat Gott nicht zugelassen, dass ich da weitergehen konnte, wo jemand anders stehen geblieben war? Weil niemand irgendwas abgeschlossen hat mit einem klaren Fundament, wo ich weitergehen konnte von dem, was ich wollte, zumindest niemand, den ich finden konnte. Das heißt, als ich mich ausgestreckt habe, um dieses Problem zu lösen, da musste ich nochmal ganz von vorne anfangen. Nämlich bei der Rettung. In dem Moment, wo ich hineingeboren worden bin in Gottes Familie. Da wurde mir keine klare Anweisung gegeben, was mir jetzt alles zur Verfügung steht und was dieser neue Bund bedeutet und was alles zur Verfügung steht in Gottes Reich und im tausendjährigen Reich. Niemand hat mir erklärt, was die Gabe des ewigen Lebens ist und was es reicht, das im Reich Jesu jetzt zu leben. Das heißt, ich hatte nie mit dem Eckstein wirklich angefangen. Und sie haben mir nicht erklärt, wie ich die alte Natur unter Wasser halten kann, bis sie wirklich abstirbt. Sie haben einfach nur zitiert, was in 2. Korinther 5, 17 steht, dass wenn jemand in Christus ist, eine neue Kreatur ist, das Alte ist vergangen und alles neu geworden ist. Und dann schaust du und es ist nichts weggegangen. Es ist immer noch die gleiche Person, die sie vorher war. Dann bist du... Das sah nicht aus wie eine neue Kreatur, sondern nur wie eine alte angemalt. Und das ist so ähnlich wie bei den Pharisäern. Und viele liegen heute noch genauso falsch wie die Pharisäer. Und an der Stelle möchte ich erstmal stehen bleiben. Und in der nächsten Session möchten wir uns anschauen, was die erste Gemeinde und die Apostel uns als Fundament mitgegeben haben. Und dann, dass wir dann schauen, wie wir darauf aufbauen. Denn das ist eine begeisternde Zeit. Wir liegen vielleicht zurück, sogar 2000 Jahre zurück, aber du kannst zurückgehen und kannst tun, was vor 2000 Jahren in der Gemeinde hätte passieren können. Und dann dahin kommen, wo du jetzt stehst. Und dann kannst du so viel weiter voraus sein als die Gemeinde, die jetzt ist. Aber wenn wir in Gottes Technologie sind, kann das alles so viel schneller gehen. Aber an der Stelle möchte ich schließen. Gott segne euch und wir sehen uns morgen wieder.